denkt man, alle Scheunen dieser Welt wurden umgedreht. Einmal kam ein älterer Herr zu mir, der mir von seinem Mercedes 300L Roadster erzählt hat, also Baujahr 59. Ich habe mir gedacht, ja gut, da kam er immer wieder rein, hat immer wieder davon erzählt. Und ich sage, guter Mann, sind Sie mir nicht böse, wenn es das Auto gibt, dann lassen Sie es uns doch jetzt mal anschauen. Und tatsächlich kam er am Tag drauf und wir sind losgefahren in München, im Stadtgebiet, in eine Tiefgarage gefahren, im vierten Stock nach unten. Ganz hinten links waren 4, 5 abschließbare Boxen. Er macht es auf, da drin ist ein Messi-artiger Verhau mit einem Einkaufswagen und Boxen und so weiter und ein abgedecktes Auto. Ich habe das alles rausgeräumt, nimmt das Ding weg, steht da, im Jahr 2019 war das, ein 300 SL Roadster seit den 80er Jahren am selben Fleck.
Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils.
Mein Name ist Carsten Arndt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge und meinen Gast heute, den habt ihr letztes Jahr schon auf meinem YouTube-Kanal kennengelernt. Mit Markus Görig hatte ich über die Fahrzeuge gesprochen, die in München bei RM Sotheby's unter den Hammer gekommen sind. Das war im November und da war mir schon klar, dass ich mit ihm unbedingt nochmal einen Podcast aufnehmen muss. Denn wenn einer schon für den deutschen Markt von RM Sotheby's mitverantwortlich ist, dann hat er sicher einiges zu erzählen. Und darum geht es heute um Scheunenfunde und verrückte Auktionen, seine größte Pleite bei ebenso einer und natürlich auch um seinen früheren Job, der mindestens genauso interessant war, die Vermarktung der Sponsorenflächen auf Formel 1 Autos. Viel Spaß also mit den Erlebnissen von Markus Görig.
Ich bin eher gebürtiger Stuttgarter, das heißt Mercedes und Porsche wurde da ziemlich in der Nachbarschaft mit der Kindermilch eingesaugt und ich hatte das Glück, in Schornhof zur Schule zu gehen, dort wo der berühmte Porsche-Rennfahrer Paul Ernst Strähle herkommt. Und ich war mit den Kindern befreundet und konnte mir mit 16, 17 schon die Heldentaten anhören, als er mit dem Linge und mit dem braven Pucci um die Kurve rumgefahren ist, so hat er damals erzählt. Und das war wirklich faszinierend, wie er da erzählt hat, wie er einfach in der Millimilia nichts gesehen hat, außer Menschen.
Ja.
1600 Kilometer, mehr oder weniger.
Und einfach durchgefahren ist.
Und so ist es irgendwie entstanden und sein berühmtes Einsatzfahrzeug war dieser 356A, den er zum Carrera umgebaut hat. Und in dem haben wir halt gespielt. Wirklich.
Irgendwann hast du den Journalismus für dich entdeckt oder man hat dich entdeckt oder dich da so reingeschubst.
Dann kam die nächste Kindheitserfahrung. Ich ging mit der Tochter des Mercedes-Kompressor-Club-Präsidenten zur Schule. Und irgendwann hieß es, was machst du am Sonntag? Wir haben Kompressor-Club-Treffen.
Kompressor-Club, ja. Ist auch schon so geil. Ja, das ist ein Kompressor-Club.
Merkwürdiges deutsches Wort.
Läuft keiner mit einem 180-Kompressor rum, also mit so einem modernen C180-Kompressor, nee, sondern eher, die Rede ist von SSK und 45.
Und Konsorten, ja. Und dort habe ich dann halt angefangen, Autos einzuweisen. Auch 16, 17, 18, 19 war ich vielleicht. Und irgendwann nach dem 10. Treffen oder x-ten Treffen kam der damalige Museumsdirektor Max von Pein auf mich zu und sagte, hören Sie mal zu, junger Mann, wer sind Sie eigentlich? Was machen Sie hier bei jedem Treffen? Ich helfe halt und irgendwie kamen wir dann, ich habe zum damaligen Zeitpunkt ein Praktikum gemacht bei der Motorpresse, also bei Moto Classic. Das habe ich ihm dann erzählt und sagte, wie. Setzen Sie sich mal hin, erzählen Sie mal. Und dann sage ich, ja, ich hatte Spaß an Journalismus. Ja, hören Sie mal zu, der Clubredakteurposten vom 300L Club Bulletin, also von der Clubzeitschrift des 300L Clubs, ist vakant. Ob ich nicht Lust hätte? Dann habe ich gesagt, na klar. Und dann habe ich das während meinem Studium, also war wirklich mein Studienjob, 3 Ausgaben im Jahr vom Bulletin rauszubringen und so habe ich da, so hat's angefangen.
Ja, okay. Und dann bist du dem Journalismus erst treu geblieben oder bist du bei der Motorpresse noch länger geblieben oder war das nur ein Praktikum?
Nee, also ich habe dann noch ein bisschen als Freier gearbeitet, habe immer mal einen Artikel entweder für die Motorpresse oder auch für Classic Driver rausgegeben und ich war dann nach dem Studium bei Hugo Boss beschäftigt, hatte das Glück mit 28 Jahren die Visitenkarte Sportsponsoring Manager zu bekommen. Und kam in die nächste Wahnsinn rein, durfte dort auf sämtlichen Golf-Tennis-Plätzen dieser Welt, Davis Cup und European Tour rum Hirschen, aber viel interessanter für mich war natürlich die Formel 1 und die DTM.
Ich wollte gerade sagen, mir fallen auch Gruppe C Autos ein mit Boss-Sponsoring.
Oh ja, aber das war vor meiner Zeit.
Also ja, das war auch, und auch der Le Mans-Wagen, der 924 Carrera mit Walter Röhrs, war auch ein Boss-gesponsertes Auto. Ne?
Boss-gesponsert, richtig. Ja. War der 924 GTR. Aber dieser berühmte Nadelstreifenwagen, wie wir ihn genannt haben, also der 956er vom Obermeier-Team in Oberbayern,
ja.
Der war ja legendär. Und es war aber vor meiner Zeit, meine Zeit war die frühen Jahre von Mac, also die Senna war gerade zwei Rennen tot, aber dann war McLaren, das ist ja der Sponsornehmer gewesen von Hugo Boss, noch bei Peugeot und dann würde ich mich gerne an dieses legendäre Gespräch mit Ron Dennis erinnern, wo er mich dann in sein Motorhome eingeladen hat. Das war damals noch ein Campingbus, kein vierstöckiges, aufblasbares Gebäude. Und ganz merkwürdig, so 20 Minuten, also keine Ahnung, 3 Minuten irgendwas erzählt hat von Veränderungen im Leben und es gibt tolle Dinge, die man erleben kann und es wird demnächst eine Veränderung geben, die uns besonders gut als Hugo Boss gefällt, la la la. Und am Tag drauf ging dann die Message raus, Mercedes wird der neue Motorensponsor von McLaren.
Das war also war klar, dass Hugo Boss noch ein bisschen länger Sponsor bleiben würde.
Ja, ja, klar. Also das waren sie auch weit nach meiner Zeit. Ich glaube, die haben ja McLaren erst Ende der 2010er oder sowas verlassen. Mhm. Das war die längst amtierende Sponsorship-Beziehung, die es gab. Von, ich glaube, 82 oder 84 bis 2010, 12, ich weiß es nicht mehr genau. Mhm. War immer eben der berühmte Sticker oben auf der Luftfutze und auf den, wie sagt man, den Sicherheitsgurten links und rechts.
Und das Gute ist ja natürlich bei Klamotten, im Gegensatz zu Zigaretten, ist es nie verboten worden, Klamotten zu tragen. Und das Sponsoring, deswegen ist ja irgendwie Rest und
ja, die ganzen Zigarettenmarken. Ich sagte immer, es war so eine Art von semi-intimen Sponsorship, weil wie will ich jemanden mit einer Stange Zigaretten glücklich machen? Aber mit einem Polohemden kriege ich selbst einen gestandenen Formel-1-Fahrer, baue ich eine Beziehung zu ihm auf. Das war echt irre.
Ja. Ja, erzähl mal, wie das dann so also strategisch in so einem Konzern abläuft. Also, dass man sagt, Motorsport ist so unser Ding, ist ja immer schwer messbar wahrscheinlich. Und es geht ja doch auch, wenn das nur ein kleiner Aufkleber auf der Luft sitzt und auf den Gurten ist, wahrscheinlich um hohe Beträge, die man da immer...
Ja, das war gar nicht so extrem. Aber das war halt, wie soll ich sagen, das war die Zeit, als die Welt noch ein bisschen anders funktioniert hat. Das böse Wort Compliance war noch nicht erfunden. Mhm. Man hat damals noch sagen können, ich mag dich und ich möchte, dass du mich auch mögst. Also lass uns doch irgendwo eine Plattform finden, auf der wir uns treffen können und kennenlernen können. Und das war eben der Sport. Heute ist ja eine Einladung zu jeglichem Sport oder sonstigen Veranstaltungen Bribery und Bestechung und ganz böse und was will er von mir?
Ja.
Das war damals anders. Und das war auch vor allem deswegen eine wahnsinnige Zeit. Also ich werde es nicht vergessen, wie damals Mitte der 90er, das war eine Zeltstätte, die da in der Formel 1 aufgebaut wurden von Mercedes, BMW und die haben sich ja gegenseitig übertroffen. Es waren tausende VIP-Gäste, also die berühmten Paddock Club-Tickets.
Ja.
Und das letzte Mal, dass ich in der Formel 1 eingeladen war von Zak Brown, dem McLaren-Chef, das war vielleicht vor 5, 6 Jahren. Und dann haben mich halt meine alten Bekannten von Do & Co., das ist der Caterer, der die Formel 1 dieses VIP-Catering macht, gesehen, gesagt, Markus, komm hoch und erzähl was, wie geht's, lang nicht gesehen. Und dann sage ich, ja, in welcher Suite sind wir denn hier? Und er sagte, wie meinst du Suite? Dann sage ich, ist es jetzt hier Porsche oder die McLaren? Und nee, das ist der gesamte Paddock Club. Dann sage ich, wie, das sind ja nur 80 Plätze, ja. Also von Tausenden auf unter 100.
Ist das so zurückgegangen?
Ja, weil keiner mehr darf. Weder einladen, noch darf annehmen. Hm. Die Zeiten haben sich komplett geändert.
Was ja auch ein bisschen schade ist. Ich finde das irgendwie total viel so Kultur im wahrsten Sinne des Wortes auch flöten gegangen. Ne? Weil ich meine, man lebt nun mal irgendwie so vom direkten Austausch, auch wenn es immer mehr in Richtung Zoom geht und Online-Konferenzen. Aber ich finde gerade bei solchen Gelegenheiten knüpft man ja doch die engen Verhältnisse.
Ja, also ich sehe es nicht als Bestechung an. Also klar, kann man jetzt sagen, ist es gerechtfertigt, ein Formel-1-Ticket in Höhe von $4,000 und mehr auszusprechen, mit Flug und Hotel und Shuttle und. Aber auf der anderen Seite sage ich, Mai, es ist halt Werbung und Beziehungsaufbau zu jemandem, dem ich mit offenem Visier kennenlernen möchte oder ihm was Gutes tun möchte. Ich drucke ja meine Werbung auch nicht auf Altpapier, schwarz-weiß, sondern ich mache es ja auch schön, ja, weil ich den anderen für mich und meine Produkte gewinnen möchte.
Kommen wir mal zu den Leuten, die du da so getroffen hast. Also wenn du die Schnittstelle warst zwischen Boss und McLaren in diesem Fall, ja, ich meine, da hast du wahrscheinlich auch was mit den Fahrern erlebt, oder? Die du mit Klamotten ausstatten durftest.
Ja, klar. Also ich meine, das ist das, was ich meine. Ich meine, wenn ich von irgendeinem Sponsor komme, der halt ein unattraktives Produkt hat, mei, da komme ich natürlich mit viel Geld daher, also Zigaretten damals oder Reifen oder Öl oder. Mhm. Also das Produkt ist halt nicht so nicht sexy. Unser Produkt war, oder Hugo Boss oder Klamotten generell, Mode, ist natürlich wirklich sehr persönlich. Und wenn die Leute dann natürlich in unseren VIP-Shop kamen oder in den Hugo Boss VIP-Shop, ich sage immer noch wir, Hugo Boss VIP-Shop kamen, dann war das halt, du fasst ihn ja an und sagst, schau mal die Krawatte oder willst du das Hemd oder nee, der Kragen ist ja zu eng oder zu weit oder dies oder jenes. Und du baust da wirklich eine Beziehung auf. Und ich, also wenn du jahrelang, ich habe das dann insgesamt 15 Jahre gemacht, auch später in der Selbstständigkeit, dann mit denselben Leuten im Paddock unterwegs bist und 700 Leute bewegen sich jedes zweite Wochenende in einem Fußballfeld von der Größe her, mei, dann ist es halt so, dass du irgendwann Beziehungen aufbaust. Und ich muss sagen, klar, Gerhard Berger ist bis heute wirklich ein guter Bekannter von mir, David Coulthard, Mika Häkkinen. Wir haben halt nach dem Rennen dann auch mal um die Häuser gezogen. War ja halt so.
Michael Schumacher hat auch mal in den VIP-Shop, glaube ich, gerne mal eingekauft, oder? Und brauchte ein paar mehr Arme zum Tragen.
Ja, da gab es diese berühmten Geschichten, dass Michael dann die Jacke gerne in 48, 50, 52, 54 mitgenommen hat. Aber mei, so war es halt damals. Aber er war viel da, ja. Und damals natürlich noch mit Willi Weber. Und das war einmal, weiß ich noch, steht auf einmal ein Fotograf in der Lobby und ruft mich an. Berühmter Stuttgarter VIP-Fotograf. Und ich sag, was machst denn du hier? Ja, der Michael kommt gleich. Ich sag, woher weißt du das denn? Ja, das ist halt mein Job. Ich muss es, solche Sachen muss ich halt wissen.
Hat ihn jemand angerufen aus dem näheren Management?
Könnte Umfeld sein.
Man weiß es nicht, oder?
Ja,
klar. Ja, klar.
Wir haben natürlich, also ich habe dann irgendwann die Idee gehabt, für jedes Rennen ein Polohemd zu machen mit der Landesflagge drauf, also German Grand Prix, Deutschlandflagge und German Grand Prix Datum und das von jedem Rennen. Und immer nur so 20, 30 von diesen Polohemden, eigentlich gar nichts Besonderes, und die an Journalisten und VIPs zu verteilen. Mhm. Und das hat sich so eine Fanbase daraus gebildet von Leuten, die das unbedingt haben wollten, dass selbst Bernie Ecclestone gesagt hat, pass auf, junger Mann, in jedem Rennen, das du jetzt machst, ist immer ein extra S-Hemd dabei, XS, weil er ist ja nicht der Größte. Und darüber hinaus eben ein Hemd, das bringst du bitte bei mir vorbei am Bus. Und das habe ich dann immer brav abgeliefert.
Zu Bernie Ecclestone, hast du den triffst du auch immer noch, ne? Regelmäßig eigentlich, oder?
Ja, nee,
das ist nicht regelmäßig. In deinem heutigen Job, aber bei Auktionen, ne?
Ja, wie auch da wieder. Ich meine, wenn du in einem Dorf in Höhe von ein paar hundert Metern mit 700 Leuten, die jedes zweite Wochenende sich sehen, unterwegs bist, dann lernst du auch irgendwann mal den Bürgermeister kennen.
Ja.
Dann habe ich ihm mal die Idee gemacht, ob wir nicht wie beim Golf am Ende eines Rennens das Winner Jacket dem Sieger anziehen lassen. Dann habe ich mich nur kurz angeguckt. Nope. I don't like this idea. Next question. Weil man dann natürlich mit der Jacke die Sponsorenlogos des Overalls verdeckt hätte.
Okay. Bernie Ecclestone, der kleine König in seinem Reich.
Ja, der war aber schon gut. Der war halt einfach Vollblutunternehmer. Der wusste, was er will, wie es geht und hat es ja von ganz unten entwickelt. Das war schon echt interessant.
Warst du bei jedem Rennen eigentlich dabei?
Also damals waren es 14, 16 Rennen, da war ich vielleicht 12. Dabei, später in der Selbstständigkeit und eigentlich schon auf eben, ja. Also wenn ich halt einen Kunden habe oder hatte, den ich betreut habe mit Hospitality und PR und Marketing, dann musstest du halt schon zu jedem Rennen, klar.
Wurde es eigentlich mal in Frage gestellt von Boss jedes Jahr irgendwie aufs Neue oder muss man da immer viel vorweisen, also dieses Motorsport-Engagement speziell oder?
Ich glaube eigentlich weniger. Am Anfang war natürlich das ein Teil der DNA von Hugo Boss, diese, ich meine, stellst du dir vor, in den 70er, also vor allem 80er Jahren, gab es ja keinen Lifestyle-Sponsor im Motorsport. Das war Öl, das war Zigaretten und das waren Reifen. Das war vielleicht noch, ja. Aber dass eben so etwas reinkommt und der damalige Eigentümer von Hugo Boss, die Eigentümer, die Gebrüder Holi, Jochen Holi ist leider verstorben, letztes Jahr, glaube ich, oder vorletztes Jahr. Die haben damit natürlich auch ihre Brand aufgebaut, weil sie einfach genau das gemacht haben, hingegangen sind, willst du den Anzug, lieber Nigel Mansell, willst du die Krawatte, und die Leute haben es geliebt.
Was kam nach Hugo Boss?
Ja, wie gesagt, dann habe ich viele Jahre eben in der Selbstständigkeit verbracht. Das heißt, ich habe Sponsoren gesucht für Teams, für Fahrer und auch für Ecclestone. Und immer dann, was natürlich gar nicht so einfach war, das war so, die ersten zwei Jahre waren so medium lustig. Aber dann, als der erste Sponsor kam, das weiß ich noch, das war damals die Firma Ratio Farm, die tatsächlich bei Toyota, damals Panasonic Toyota Racing eingestiegen sind. Und wir haben da eigentlich ein sehr interessantes Projekt gemacht. Wir haben gesagt, okay, Toyota war das einzige Formel-1-Team, die einen Dr. Med im Team hatten. Also wirklich ein Mediziner, der bei jedem Rennen mit dabei war. Und der hat einfach Untersuchungen gemacht über, wie geht's dem Fahrer? Wie geht's dem Team? Welche Untersuchungen oder was bedeutet das für jemanden, der binnen eines Jahres viermal um die Welt fliegt, der Fahrer, der G-Kräften ausgesetzt ist, wie sonst nirgends auf der Welt, der am Ende des Rennens so viel Adrenalin ausgestoßen hat, wie sonst nur Jetfighter-Piloten im Einsatz. Was passiert da mit dem Körper? Und diesen Showcase wurde dann praktisch von Toyota oder also hat man immer einen runden Tisch gemacht mit Medizinern und Pharmazeuten aus verschiedenen Ländern. Das war eigentlich ein sehr interessantes und sehr cooles Instrument.
Der Sponsorort, der hat das dann quasi mit unterstützt,
diese genau.
Untersuchungsgeschichte. Was hattest du da noch für Firmen? Also du hast quasi, warst du das Bindeglied zwischen Sponsor und Rennstall?
Richtig. Also Sponsor ist ja eins, also den zu finden, das ist eine vertriebliche Aufgabe. Aber den dann zu betreuen in Hospitality, in Marketing, in PR-Themen. Ich meine, je nachdem, ein anderer großer Kunde am Ende war dann die Firma Intel, also Chip-Hersteller, der bei BMW Sauber F1 ganz groß auf der Luftpfütze drauf war, als zweitgrößter Sponsor war. Und ich meine, das war einfach cool, weil die haben natürlich zu dem Zeitpunkt versucht, auch ein bisschen mehr in die Produkte reinzukommen. Also die wollten eigene Intel-Läden mit Intel-Produkten kreieren, was dann verworfen wurde im Nachhinein, aber das war eine Technologie-Showcase für Intel, die natürlich als Chip-Hersteller sagen konnten, hey, wir bauen einen Supercomputer mit, ich weiß nicht, wie viel Rechenleistung und simulieren dort aerodynamische Dinge, die man sonst nur in vielen, vielen, vielen Stunden im Windkanal testen kann.
Wie wird eigentlich so ein Auto verkauft? Also ich meine, wenn du jetzt, also kommt der BMW, jetzt nehmen wir mal das Beispiel, BMW Williams, kommen die auf dich zu und sagen so, hier ist das weiße Auto, mach's voll mit Aufklebern oder wir haben das und das Angebot, der Aufkleber, die und die Größe kostet das.
Naja, also aber das ist natürlich von Team zu Team unterschiedlich. Ich meine, die großen Teams gehen da sehr strategisch vor. Nehmen wir BMW als Beispiel, die haben gesagt, unser Auto ist weiß-blau. Jeder Sponsor, der bei uns wirbt, muss sich diesem weißen oder blauen Color Scheme, wie sie es genannt haben, also diese Farbgestaltung unterwerfen, auch wenn sie jetzt Kärcher heißen und quietschgelb sind. Und dann geht es wirklich darum, dass diese Pakete geschnürt werden. Die sind entweder an Größe des Logos angepasst, also Seitenwand, also Sidepods, wie es heißt, unterhalb vom also neben dem Kühler sind die teuersten, natürlich, weil sie telegen am meisten rüberkommen. Und der Top-Sponsor, also bei BMW war es Petronas, der zahlt dann zweistellige Millionenbeträge. Und die kleineren Sponsoren, das geht dann halt bis hin zum Ärmelaufnäher oder Handschuhaufnäher oder Helmbeklebung oder. Also es ist ein sehr komplexes System, in dem die großen Teams auch ihre Fahrer freikaufen, die Persönlichkeitsrechte von den Fahrern freikaufen und sagen, okay, wir dürfen, also der Fahrer darf keine persönlichen Sponsorships abschließen.
Okay.
Dann geht es eher um ganze Felder der Zusammenarbeit. Also klar kann ich abgekoppelt einen Aufkleber draufkleben und sagen, ich möchte bekannt werden, aber du kannst natürlich auch sagen, wie im Fall ist von Intel, ich möchte in Zukunft, dass alle Computer beziehungsweise Technologieschritte mit Intel-Chips gemacht werden. oder dass Petronas dann halt in der Erstbefüllung des Autos ist oder bei Porsche Mobilöl zum Beispiel und dann eben auch Porsche Mobilöl empfiehlt. Das sind natürlich alles Schritte, die in dem Sponsoring mit eingehen. Also es ist natürlich möglich, nur abgekoppelt das als fahrende Rennen oder Werbefläche zu sehen, aber viel öfters waren da sehr, sehr intelligente Modelle dahinter, wie man eben auch als Sponsor sich inhaltlich nach vorne bringt.
Das ist ja eben, reden wir vom leeren Auto, aber wenn man beim weißen Blatt anfängt, da geht es ja dann auch um Auftritte der Formel 1 Stars bei irgendwelchen Veranstaltungen und so. Also da ist ja eine Verhandlung inzwischen dahinter, das ist ja Wahnsinn.
Und auch genau, ein Vertragskonstrukt. Genau, das ist hochkomplex und wie gesagt, das geht in ganz verschiedene Richtungen. Das geht ja dann auch in die Persönlichkeitsrechte der Fahrer rein, in Teammitglieder. Wie viele Tage habe ich dann als Teamsponsor meinen Mika Häkkinen oder meinen David Coulthard an meiner Seite oder kann ich ihn nutzen? Für was kann ich ihn nutzen? Kann ich ihn für Werbekampagnen nutzen? Da gibt es dann wieder extra Buyouts. Also wie gesagt, das ist im Sportsponsoring ist zwischenzeitlich extrem komplex geworden.
Wer waren also die härtesten am Tisch? Also Willi Weber wahrscheinlich bei Fahrermanagement-Seite, der hat da, glaube ich, eine ganz neue Note so reingebracht. Also mit natürlich einem sehr erfolgreichen Fahrer, mit Michael Schumacher. Aber welches waren da so die härtesten Teams, mit denen man so verhandelt hat?
Ja, also die härtesten, klar, war mit Abstand Ron Dennis. Bernie Ecclestone selber, der war halt einfach schnell und der hat nicht lange gezackelt. Wenn er eine Opportunity gesehen hat, dann hat er die genommen. Ich meine, da gab es dann sehr, sehr weiche und menschliche Chefs. Also ich weiß nicht, ich habe eine Zeit lang für Paul Stewart und Jackie Stewart gearbeitet. Also Paul Stewart Racing hieß die Firma ja da, oder das Rennteam damals. Das war nett, aber sie haben halt nicht den Biss und die Knallhärte gehabt wie die Ron Dennisons dieser Welt.
Ja, das glaube ich. Was war mal, ohne dass du jetzt sagen musst, welche Marke das war, aber was war so der größte Vertrag, den du da mal verhandelt hast? Welchem Volumen?
Also es war schon mit Sicherheit diese Geschichte mit, kann ich offen sagen, Intel. Die waren ja kurz davor, McLaren Sponsor zu werden, eine Riesengeschichte. Es war wirklich so, McLaren und Intel hätten es gemacht. Es gab alles, war vorbereitet. Das Team war auf einmal, McLaren, man muss sich vorstellen, es gab damals die Marlboro-Zeit, war es rot-weiß, Entschuldigung. Dann wurde es zu West und nach dem Ausstieg von West wäre Intel der neue Sponsor geworden. Also das Team wäre blau gewesen, es war damals Fernando Alonso, Fahrer und die Scribbles waren fertig und irgendwas. Plötzlich kam die Anweisung von Intel, Markus, don't talk with McLaren any longer. Möchte was? Ja, Klappe halten, so. Und dann habe ich die da Anrufe bekommen, aber die ignoriert und was ist los, warum meldest du dich nicht? Ja, Und 4-5 Tage später geht die Pressemeldung raus, Intel wird Sponsor von BMW Sauber F1. Ups. Also da gab es dann einfach ein Aufeinandertreffen des CEOs von Intel und von BMW. Die haben das auf einem kurzen Dienstweg gemacht, per Order Mufti. Und dann war plötzlich binnen weniger Tage entschieden, die gesamten Monate der Vorbereitung bei McLaren waren umsonst. Und dann habe ich den Hut gezogen. Es gab den legendären Akram Sami, den Marketingleiter bei McLaren. Und der ruft dann an und sagt, ja, echt schade, Markus. Naja, ist dann halt so. Haben halt Intel nicht als Sponsor. Pech. Und macht 5-6 Tage später eine Pressekonferenz und zaubert Vodafone daher. Du erinnerst dich, McLaren war ja irgendwann
so Vodafone. Pink, ja, genau.
Hat der Hund, anders kann ich nicht sagen, monatelang parallel mit beiden verhandelt. Intel ist abgesprungen. Zack. Plan B. Vodafone. Danke. Genial.
Und du hast von beiden Geschäften nichts gehabt oder hast du Intel? Hast du
damit ich was war passiert? Intel halt betreuende Agentur.
Ja, okay. Also dann ging's. War es für dich nicht so schlimm, dass sie dann bei BMW gelandet sind?
Nein. War eine schöne Zeit mit BMW. Ja. Hab's sehr genossen.
Ja. Über was für ein Budget hat man da gesprochen bei McLaren? Kann man das sagen?
Das war schon deutlich zweistellig. Ganz deutlich zweistellig.
Der Schwede, du musst auch schon wissen, wie man das hinverhandelt. Ne? Ja. Wie sind die Fahrer, wenn man mit denen redet? Ich meine, das hast du ja auch gemacht. Jetzt sieht man ja, also ich weiß, es gab zum Beispiel bei bei wem war das? Bei Mercedes, ne? Also wo die Uhren auf außen so Armbanduhren auf den Anzügen abgedruckt haben. Und also da gibt's ja auch die wildesten Ideen, die Handschuhe, die irgendwie versponsert sind oder was du schon gesagt hast, irgendwie Aufnäher auf Gurten und so. Was sind da so die begehrtesten Flächen? Die Brustfläche wahrscheinlich.
Ja, Brust, aber natürlich Mütze. Also wenn man sich überlegt, der Erfolg von Dekra ganz am Anfang ist mit Sicherheit aufgrund der Dekra-Mütze von Michael Schumacher entstanden. Und die Deutsche Vermögensversicherung auch.
Wenn man da so die härtesten Fahrer, wenn man da mit denen so verhandelt hat? Also
ach, die Fahrer selber. Ich meine, es sind Menschen, die halt Sportler sind. Das heißt, die wollen damit nichts zu tun haben. Fast jeder hat Management. Und in den 90ern, das war eigentlich noch eine viel menschlichere Zeit als heute. Da war, also wenn ich an Gerhard denke, was wir für Blödsinn gemacht haben, da wirst du halt erschossen dafür. Ja, wir sind einmal vor Monza am Abend davor in einem Golf 1 mit dem Caterer von Bernie Ecclestone um die Rennstrecke gefahren, ohne Licht. Das wirst du heute, da wirst du geteert und gefedert aus der Stadt getragen.
Ja.
Heute bin ich nicht mehr dabei, aber das, was ich so mitbekomme, das sind halt alles Rennroboter, Teenies, die halt irgendwie, was soll jemand, über was willst du dich mit jemandem unterhalten, der seitdem er 12 oder 13 Jahre ist, jedes Wochenende im Kart, in der Formel 3, in der Formel 2, in der Formel 1 verbringt. Der hat ja sonst eigentlich recht wenig erlebt. Das ist leider so.
Die werden schon weggesperrt. Also die haben fast, also klar, mag sich der eine oder andere seinen Freiraum nehmen, aber ansonsten heißt es Daten analysieren, Sport machen und fahren.
Genau.
Und das schnell. Aber ich glaube auch die Sponsorenlandschaft, auch das hat sich verändert. Ne? Also ich glaube auch das ist schwieriger geworden, professioneller vielleicht, kann man es heute nennen. Und es wird immer mehr erwartet, für jeden eingesetzten Euro muss das Dreifache rauskommen wahrscheinlich. Ne?
Ja, also das ist ein absoluter richtiger Ansatz. 3- bis 10-fache zum Teil.
Warum hast du damit aufgehört?
Du, irgendwann ist alles mal gut. Ich meine, ich hatte das Glück, dann meine Firma zu verkaufen, war da noch zeitlang drin und habe dann irgendwann angefangen, mein Hobby, ich habe ja immer für alte Autos geschwärmt. Das war ja immer meine Leidenschaft und ich bin die alten Kisten ja immer gefahren. Also ich hatte Zeiten, da habe ich kein modernes Auto gehabt, da habe ich halt wirklich nur die alten Kisten gefahren, was ich bis heute eigentlich bei gutem Wetter mache, auch wenn kein Salz auf der Straße ist im Winter. Und irgendwann habe ich einen Händler kennengelernt, das war dann schon im Jahr 2014, beziehungsweise ich den nicht recht lange schon kenne, der in München andauern war und sagte, Mensch, was machst du hier in München, habe ich ihn gefragt und sagt, ja, ich habe hier so viel Kundschaft, ich möchte hier eigentlich ein Showroom aufmachen. Ich würde sehr gerne ins Classic-Car-Bereich einsteigen, ich weiß aber nicht wie. Und dann haben wir zusammengefunden und haben hier einen Pop-Up-Showroom für Classic-Cars eröffnet in München und den dann 3 Jahre recht erfolgreich betrieben.
Ich dachte, nach 3 Jahren sagt man ja schon nicht mehr Pop-Up.
Aber ja, also es war als Pop-Up gedacht, aber dann, es war eine Leerfläche, die leer stand und dann sollte das Haus entkernt werden und dann nächsten Monat fangen wir an und übernächsten Monat. Und so waren auf einmal 3 Jahre vorbei.
Nicht schlecht. Und da bist du quasi ins Klassiker-Handelsgeschäft eingestiegen.
Genau. Ich bin dann hab dann die Welt kennengelernt. Also ich kannte mich immer gut mit Autos aus. Das war natürlich immer was ich als Leidenschaft getrieben habe, aber jetzt nie als Beruf. Und habe das dann recht schnell in Anführungsstrichen von der Pike aus lernen müssen, ja.
Und das war tatsächlich eigentlich eine gute Zeit, ne? Wo die Preise gerade so richtig im Aufwind waren. Ne?
Ja, leider nicht mehr so richtig. Also die Peak of the Market, wie wir es nennen, war 2016 und dann brach es ein auf 2017, just da, wo ich dann eigentlich im ersten Jahr tätig war.
Ah, okay, sorry, ich hatte 2010 verstanden.
Alles 15, klar. Also 2016 haben wir da
eingegangen. Gut, dann warst du tatsächlich am Ende. Wenn man Autos in Kommission verkauft, geht das vielleicht.
Das genau.
Ist nicht ganz so schmerzhaft. Du sagtest, du schwärmst immer für alte Autos. Was sind das für Autos, die du privat fährst?
Ach, das ist natürlich als Stuttgarter Junge Porsche. Jeden Tag fahre ich jetzt einen alten Mercedes, sehr lustig. Nie gedacht, dass ich mal einen CL500 fahren würde. Gibt es übrigens ein sehr lustiges Lied, musst du mal auf Spotify CL500 eingeben. Da, harter deutscher Hamburger Rap.
Ah, ja, hier von wie heißt die, 187 Straßenbande nee, oder
genau
so.
Die,
ja, genau die. Genau, ja. Ich habe den Sänger schon in der Schanze fahren sehen mit seinem Auto.
Ja, und
in Gold hat das.
Ja. Und dass ich mal für ein CL500 schwärme, hätte ich nie gedacht. Es ist also ein 10 Jahre altes Auto, legendäre 34.000 Euro gekostet hat, mit 26.000 Kilometer von neu. Es ist fully loaded und es ist einfach eine Show, mal so ein Schlachtschiff mit 2 Tonnen zu bewegen, was ich vorher nie gemacht habe.
Ja, aber es ist doch geil. Man kriegt so viel Auto fürs Geld, oder? Was aber hat er neu gekostet? 180.000 oder was?
174.000.
Ja, stell dir das mal vor. Und du kaufst ihn für 34.000.
Genau. 10 Jahre später. Unglaublich.
Ja, darf nur die Elektrik nicht nachlassen. Elektrik, du weißt, ist der neue Rost, wurde mir neulich gesagt. Das ist ja das Problem.
Ja, und ich frage mich eins. Wie willst du sowas mal in 30 Jahren restaurieren?
Keine Chance.
Ich habe einen Sitz, der kann heizen, der kann blasen, der massiert mich, der kann kühlen,
ja, und blasen.
Und es bläst und kühlt einzeln mal, womit ich sonst nur saugen kann. Und dann kann er auch noch, bläst er sich noch in Kurven
entgegen
auf. So, jetzt stell dir mal vor, in 30 Jahren kommt einer daher mit demselben Verständnis wie heute an Originalität und Matching und alles muss tun und ja, jetzt restaurierst du einen Sitz in 30 Jahren. Das kostet dich so viel wie eine Ferrari-Gesamt-Lederausstattung mit Connolly-Leder bei der Firma Lupi in Norditalien.
Es kann drauf hinauslaufen, ne? Ja, ich glaube auch. Also das sind tatsächlich Autos.
12 Stellmotoren, ja, ich weiß nicht was alles. Wie willst du denn das technisch in den Griff kriegen?
Da muss man auf Funktionen verzichten in Zukunft. Oder das sind Wegwerfautos. Mhm. Ja. Aber jetzt, ich muss auch sagen, also man hat da einen Riesenspaß mit. Wenn man die jetzt fährt, einfach diese Schlachtrosse, ne? Und auffährt. Und dann einfach nicht weiterschiebt.
Ich hätte es nicht gedacht.
Nee. Aber ich weiß, über einen Song zum Auto gekommen, sozusagen.
Nee, der Song kam ehrlich gesagt über meine Kids, über meine Söhne, die mir das letztes Wochenende vorgespielt haben. Und ich habe mich echt weggeworfen, weil das stimmt einfach so. Ich fahre es CL500, wenn ich drück, dann brummt er und so, weißt du, also richtig.
Wie man halt heute so rappt, als guter deutscher Rapper, wenn man nicht gerade im Knast ist.
Ne? Ja, genau. Ja. Mal nicht.
Ja. So, du bist nicht im Knast, du hast dann irgendwann diese Pop-Up-Store-Geschichte bleiben lassen und bist bei RM Sotheby's gelandet.
Genau. Nach der Zeit habe ich irgendwie, klar, Auktion ist ja nichts anderes als Handel auf andere Art und Weise, wenn man so will. Man kennt sich dann irgendwann in der Szene und man hat mich dann gefragt, ob ich nicht Lust habe, den deutschen, österreichisch-schweizer Markt zu übernehmen für RM Sotheby's. Und das mache ich jetzt seit, im Mai werden es 5 Jahre, mit großer Freude. Es ist ein wahnsinnig anstrengender Job, weil die Reisetätigkeit ist irre. Aber wenn man es mag, sowohl Reisen als auch alte Autos, gibt es für mich nichts Schöneres.
Es klingt so und es wirkt so. Und wir haben uns ja jetzt auch schon mal damals bei dieser Auktion in der Motorwelt gesehen. Was für eine Leidenschaft du die Autos präsentiert hast, da weiß man dann schon, dass man das A mitbringen muss und dass das vor allem Cargeist sind, die da noch arbeiten. Und das finde ich irgendwie ganz besonders toll. Vor allem, dass man mit dieser extremen Bandbreite an Autos immer in Kontakt kommt. Wie findet ihr diese Autos?
Wie finden wir diese Autos? Eine gute Frage. Also ich habe jetzt natürlich das ganz große Glück und wenn ich jetzt Ehre sage, ist das so ein großer Begriff, aber es ist fast wirklich so, die richtige Visitenkarte in der Hosentasche zu haben und auch angerufen zu werden. Mhm. Also ich meine, der Name RM Sotheby's ist natürlich im Markt so bekannt, dass Leute, die zum Teil auch ganze Sammlungen haben oder entsprechende Autos, einfach anrufen, sagen, hör mal zu, kommen Sie mal vorbei, ich würde mich perspektivisch gerne oder gleich von Auto 1, 2, 3 oder der ganzen Sammlung trennen. Mhm. Das ist natürlich das Einfachste. Und wenn ich der Kunde anruft, dann ist es Netzwerk, dann ist es viele Bestandskunden, die man sich über die Jahre aufbauen kann, die immer wieder suchen oder verkaufen oder weißt du nicht. Und das ist eigentlich ein Job, der mir sehr liegt, weil es einfach so eine sehr persönliche Sache ist.
Und da kommst du ja wirklich mit allem in Berührung. Kannst du irgendeinen Trend festmachen, wenn jetzt Leute so Sammlungen verkaufen? Also sind das oftmals die Kinder von den verstorbenen Sammlern, die sagen, mich interessieren Autos überhaupt nicht? Oder ich habe eher ein Umweltproblem damit und weg mit dem Zeug? Oder gibt es da irgendwie Autos, die jetzt eher verkauft werden, diese Vorkriegsautos? Oder ist das schon, sind die schon in finalen Händen? Oder kann man da irgendwie so Trends absehen?
Ja gut, also es gibt natürlich Trends. Jetzt fangen wir mal mit den Trends der Autos an. Schau, der Käufer ist immer gleich jung oder gleich alt. Der Käufer ist 35, da macht er sein erstes Geld. Und mit 55, 60 fängt er an, wieder zu verkaufen, weil dann ist es vielleicht auch vorbei. Also,
ja, okay.
So. Das ist die Käuferzielgruppe. Mhm. Und was kaufst du als Käufer? Das, was von dem du geträumt hast als junger Kerl, wo du auf dem Schulranzen saß, Quartett gekloppt hast und gesagt, boah, wenn ich mal groß bin, so eine Kiste kaufe ich mir. Mhm. So, jetzt sag mir jemand, der 1934 zur Schule ging.
Ja, ja.
Aber es ist wirklich so, das heißt, der Markt vor Krieg hat sehr stark nachgelassen. Ja. Wenn ich mich an die 80er und frühen 90er Jahre erinnere, war der coolste Hund derjenige, der in einem Mercedes SSK oder in einem Vorkriegs-Bentley saß. Das waren die richtig coolen Jungs. So. Jetzt, 30, 40 Jahre später, ist es halt nicht mehr der Fall. Jetzt bist du cool, wenn du einen Porsche 964 oder einen Ferrari 550 Maranello oder also, sagen wir, späte 80er bis in die 2000er fährst. Weil das ist das Bewusstsein der jetzigen Käuferschicht. Mhm. Klar gibt es noch 60, 70-Jährige, die kaufen, aber da haben wir halt leider einen biologischen Faktor, die Uhr tickt. Und ich meine, die Sammler der ersten Generation, die jetzt sehr früh angefangen haben zu sammeln, in den 80er Jahren, wo die Fahrzeuge noch so günstig waren oder unteuer waren, dass sich der Geschäftsführer, der Selbstständige halt einen Flügeltürer Mercedes und einen 300L Roadster beides hat leisten können, weil das eine hat sagenhafte 80.000, das andere wahnsinnige 120.000 gekostet, Mark. Mhm. Da war das jetzt nicht kein Schnapper, aber es war nicht verrückt. Und heute kosten die Dinger 1 Million aufwärts in Euro.
Ja.
So, jetzt frage ich, was passiert mit den Sammlern der ersten Generation? Und die Hallen sind ja voll. Da kommst du rein und schüttelst manchmal nur den Kopf und denkst dir, oh mein Gott, wer soll das in den nächsten Jahren alles auffangen an Flügeltürern, an Roadstern, an BMW 507ern, an DB4s von Aston Martin, wer soll das alles kaufen? Also ich glaube, dass der Markt weiterhin in den 40ern, 50ern, 60ern weiterhin schwächer wird, bis auf die paar wirklichen Ikonen. Da gehört natürlich der Flügeltürer dazu. Mhm. Und der Markt im Moment zumindest an 80ern und 90ern durch die Decke geht. Guck dir an, was in den letzten Jahren mit Autos wie den Ferrari Big Fives, also 288 GTO bis zum LaFerrari.
Also F40, F50, Enzo.
F50, Enzo, LaFerrari und unten als ältestes Auto der 288 GTO. Was da passiert ist. Mhm. Ich meine, vor einem Jahr habe ich mir noch schwer getan, ein F40 für 1 Million zu verkaufen. Private Sale oder Auktion. Und heute sind die Dinge bei 2 Millionen und mehr.
Ein Jahr später.
Ein Jahr später.
Ja.
Und ich glaube nicht, dass das so weitergeht. Also wir haben eigentlich nicht die allerbesten Vorzeichen, um ganz ehrlich zu sein. Ich denke da an Ukraine, ich denke da an Kinder, die sich an irgendwelchen Bordsteinen festkleben. Das Ding ist endlich. Also ich behaupte, unser Hobby ist das, was das Rauchen vor 30 Jahren war.
Oder die Großwildjagd.
Oder die Großwildjagd.
Ja, also siehst du das wirklich so schwarz, dass das in 30 Jahren der Drops gelutscht ist?
Ich weiß es nicht. Also wenn ich mir jetzt die Kids angucke von heute, also meine oder die Freunde meiner Kinder, da muss ich sagen, die finden, also meine Kids sind jetzt natürlich sehr vorbelastet durch mich. Die finden es auch nett und die finden es auch cool. Die kennen sich auch ziemlich gut aus. Aber die sterben jetzt nicht dafür. Hm. Und ich kenne so viele 18, Anfang 20-Jährige, die gar keinen Führerschein mehr machen wollen. Warum auch? Also für mich, für meine Generation, das war ein Freiheitsgrad. Das war der schönste Moment meines Lebens, als ich den Pappdeckel in der Hand halten konnte und sagen, jetzt geht's los.
Ja.
Ist heute irgendwie anders.
Ja, stimmt. Was für ein Baujahr bist du, wenn wir fragen?
67.
Haben? 67, gut, ja. Die Generation, die quasi die Big Five live miterlebt hat, sozusagen, ja, für Ferrari, ne? Ja, also so wirklich mittendrin in der Sammlerleidenschaft. Würdest du denn jetzt Sammlern raten, ihre Autos zu verkaufen und nur noch die paar Highlights zu behalten?
Nö, also, ich meine, ich habe natürlich ganz unterschiedliche Kunden. Ich habe den aufstrebenden Jungunternehmer oder Menschen, der gerade sein Auto, seine Firma verkauft hat und viel Geld hat. Da gibt es natürlich schon eine Beratung. Was willst du? Ich sage, kaufe immer das Beste und kauf das, was du willst. Kauf bitte nichts, was eine Kopfentscheidung ist, sondern das ist ein Hobby. Mach daraus ein Hobby und lass daraus ein Hobby. Hm. Lass den Bauch entscheiden. Natürlich mit Hirn, aber nicht andersrum, nur Hirn, weil das macht dann keinen Spaß mehr.
Du sprichst genau auf das an, die Leute, die nur aus Geldanlagegründen Autos genau kaufen.
Und da gab es eben nach der berühmten Lehman Brothers Pleite, wann war das, 2008, 2009, zuhauf Leute, die dann das berühmte Wort alternative Assets sich angeschafft haben. Und plötzlich wurde aus einem Auto eine Goldmünze im Bewusstsein. Hm. Und ich weiß noch, ich habe angefangen, mich über Reifenabstimmungen und Bremsen und Stoßdämpfer mit meinen Kumpels zu unterhalten, wenn ich über Autos gesprochen habe in den 1990ern und 2000ern. Und heute redet man über Ferrari Redbooks und Porsche Zertifikate und hat das Auto auch den Original Wickelbeutel Werkzeugtasche dabei und wie sieht's denn eigentlich mit Books and Tools aus? Also der Markt hat sich einfach gedreht.
Ja. Das stimmt. Lustig, was da auf einmal für Leute auf einen zukommen. Ich glaube, das Thema Bahnfeind, was ja mutmaßlich auch immer weniger wird, also Scheunenfunde, das ist für dich fast Alltag, oder?
Mei, also ich hatte das andere Glück, dass ich auch 18-Jähriger, da gab es einen Bericht über einen, wie hieß der, Bitterwolf, Hans Bitterwolf. Saß im Elsass, ein Deutscher, der in den 80er Jahren genau das gemacht hat. Er hat sich als Autodetektiv bezeichnet und ist ins Auto gestiegen, sprach sehr gut Französisch und ist dann mal losgefahren. Und hat wirklich ich war einmal dabei in der Normandie, irgendeinen Ferrari 250 Cabriolet, zweite Serie, hinten links aus einer echten Scheune gezogen. Also das war damals noch relativ üblicher, weil was machst du mit einem alten Auto, das du nicht wegschmeißen möchtest, du musst halt irgendwo hinstellen. Mhm. So, das ist natürlich, denkt man, alle Scheunen dieser Welt wurden umgedreht. Aber mir ist es wirklich vor ein paar Jahren zweimal gelungen, was Außergewöhnliches zu finden. Einmal kam ein älterer Herr zu mir, der mir von seinem Mercedes 300L Roadster erzählt hat, also Baujahr 59. Ich dachte, ja gut. Da kam er immer wieder rein, hat immer wieder davon erzählt. Und ich sage, guter Mann, sind Sie mir nicht böse. Wenn es das Auto gibt, dann lassen Sie es uns doch jetzt mal anschauen. Und tatsächlich kam er am Tag drauf und wir sind losgefahren in München, im Stadtgebiet, in eine Tiefgarage gefahren, den vierten Stock nach unten. Ganz hinten links waren 4, 5 abschließbare Boxen. Er macht es auf. Da drin ist ein Messi-artiger Verhau mit einem Einkaufswagen und Boxen und so weiter und ein abgedecktes Auto. Ich habe das alles rausgeräumt, nimmt das Ding weg, steht da, im Jahr 2019 war das, ein 300 SL Roadster seit den 80er Jahren am selben Fleck.
Seit den 80er?
Seit den 80er.
Wie geil ist das denn bitte?
Ja, im Jahr 2019.
Und was war der Besitzer für ein Typ? Also ich meine, wieso?
Ein kauziger, ich habe ihn dann natürlich über die Verhandlungen auch kennengelernt. Ein Ja, Nein, vielleicht doch. Naja, Nein, vielleicht doch. Alles an einem, also 4 Seasons in 1 Day. Ja. Ständig seine Meinungen gewechselt. Und der hat sich einfach damals über Mercedes geärgert, weil die ihm in den 80ern einen Tauschmotor eingebaut haben, anstatt den Originalmotor zu revidieren. Hat das Auto weggestellt, hat einen Streit gegen Mercedes angefangen. Wie das ausging, weiß ich nicht. Aber seitdem wurde das Auto nicht mehr bewegt. Hatte praktisch einen niegelnagelneuen Austauschmotor drin, der 30 Jahre in der Garage stand.
Was für ein geiles Auto. Und ihr habt das dann am Ende des Tages versteigert, oder?
Wir haben es in einem Private Sale verkauft.
Okay.
Einmal weiß ich, noch absurder war die Geschichte mit dem berühmten Miura im Schwarzwald. Der ging auch ziemlich durch die Medien. Kriege ich einen Anruf von einer ganz sympathischen Männerstimme mit einem badischen Einschlag. Ja, guten Tag, Herr Görig, sind Sie der von Sotheby's? Ich habe von Ihnen gehört. Wir hätten ein Auto zu versteigern von meinem Onkel, der ist verstorben. Sag ich, ja, was ist das für ein Auto? Ja, ein italienischer Sportwagen. Ja, was ist ein italienischer Sportwagen? Sagt er tatsächlich Lamborghini Miura S. Sag ich, was? dann hat er mir Fotos von dem Lamborghini gezeigt, geschickt per WhatsApp. Und ich habe sofort angerufen, okay, übermorgen komme ich vorbei. Bin hingefahren, stand im hintersten Winkel des Schwarzwald bei Freiburg, unterhalb von der Schauinsland Rennstrecke, seit 15 Jahren ein gelber Miura S vom Onkel.
In der Halle auch unbewegt.
Unbewegt, nicht mehr fahrbar. Haben wir wirklich mit also ein Rad war fest und dann rausgezerrt, anders kann ich nicht sagen. Und dann in London 2019 versteigert. Für einen Weltrekordpreis.
Wie hoch ist das gegangen?
Das ging auf 1.350.000 Euro hoch. Also 1.050.005 Pfund.
Unfassbar, oder? Für so ein Auto.
Ja, aber das ist natürlich das, was komischerweise besser geht als wie viele andere restaurierte Wagen, weil es so eine Art von weil es eine Fantasie bei dem Käufer triggert und die finden das einfach toll.
Hättest du dem Verkäufer auch nicht geraten, wenn er das Geld gehabt hätte? Ich weiß jetzt nicht, wie das war bei dem, aber jetzt hätte er es wahrscheinlich im Nachhinein. Aber das Auto zu restaurieren oder schön zu machen, ihr habt das genauso dreckig hingestellt, ne, wie ihr es aus der Scheune gezogen habt.
Ja, aber das ist ja gerade das, was ich meine. Wir nennen es, we're selling the dust, also wir verkaufen den Staub. Weil, wie soll ich sagen, also für ihn kam eine Restaurierung zu keinem Zeitpunkt in Frage, weil der Eigentümer war der Bruder des Verstorbenen, der war selber ein alter Mann. Und der hat das Auto natürlich nie mehr gefahren. Und der Junior hatte einfach eine ganz andere Interessenlage. Und für die kam einfach nur der Verkauf in Frage. Plus die sagt mir, ja, Herr Görig, wir haben ein ernsthaftes Gebot über 350.000 Euro. Ja, jetzt ganz ruhig bleiben, hinsetzen und mir bitte zuhören, weil das ist knapp am Betrug vorbei. Ja. Dann habe ich den vorgerechnet, also pass auf, ein restauriertes Auto kostet zum damaligen Zeitpunkt 1.100.000, 1.200.000. Dieses Auto ist eine Komplettrestaurierung, das heißt, da müssen wir mal 300 abziehen und dann kommen wir in die Region, wo das dann realistisch wird, sprich 900.000 und so haben wir das Auto auch angeboten mit 900.000 und Euro, in England waren es dann 800.000 Pfund. So ging das los. Aber dass der Wagen sich mit fast 30% über dem Low Estimate verkauft, hätte damals keiner gedacht.
Das ist so geil. Aber wir haben ja auch schon mal drüber gesprochen, es müssen nur die zwei Richtigen im Raum sein, die sich einfach dem anderen das Schwarze unter den Fingernägeln nicht gönnen oder die verletzte Eitelkeit bei sich sehen, wenn sie verlieren. Und dann steigen die Preise ins Unermessliche.
Ne? Ja, das ist wirklich so. Und ich meine, es gibt so viel Geld auf der Welt, es ist immer verrückt, wenn man sowas sagt. Und ich meine, diese Millionenbeträge hören sich immer verrückt an. Ich meine, hier in Europa, aber es geht mal bitte nach China, es geht mal bitte nach Amerika. Ich meine, da ist so unvorstellbar viel Geld. Und das ist dann halt so, wie wenn wir zwei jetzt du bietest 100 Euro, ich biete 102. Du bietest 104 und ich 106. Der Gegenstand ist aber nur 80 wert. Ja. Mei, dann haben wir halt 24 Euro so viel gezahlt. Weißt du was, Carsten, das ist mir schnupps egal. Ja. Und so ist es halt in einer anderen Skalierung in Amerika. Ja. Ja. Ob ich jetzt 8 Millionen oder 8 Millionen 200 oder 8 Millionen 400 zahle, mei, ich will es halt haben.
Und du hast auch gesagt, also du stehst ja manchmal auch am Till, du bist kein Auktionator, das muss man mal sagen, sondern du bist nicht der den Hammer schlägt, aber du stehst manchmal auch am Telefon und kriegst natürlich genau diese ganzen Bietergefechte mit und stehst am Telefon für Klienten, die dann bieten auf Autos. Und du hast mir mal sowas Tolles erzählt, wie man das lesen kann oder wie viele Gebote man noch geben kann. Also man kann so ein bisschen in den Bietern auch lesen, wie weit es geht und ob man jetzt beim nächsten Gebot das Auto hat oder nicht, oder?
Ob man es beim nächsten Gebot hat, das weiß man nie. Aber ich meine, man sieht natürlich, wenn man sich damit beschäftigt und das andauernd miterlebt, kann man die Leute schon ganz gut lesen. Also ich meine, wenn ich am Telefondesk stehe und zusehe, wie jetzt da zwei Leute im Raum sich bekriegen, dann sieht man schon, also wenn man sie kennt, weiß man ja auch, ui, der eine hat tiefere Taschen als der andere. Oder man weiß, also ich habe es mal erlebt, dass ein Bieter geboten hat und die Frau, die neben ihm, also offensichtlich seine Frau, die neben ihm saß, von Gebot zu Gebot ungehaltener wurde, bis dahingehend, dass sie ihm den Arm runtergezogen hat und ich zu meinem Kunden am Telefon sagen könnte, pass auf, jetzt mach noch ein kleines Gebot, dann hast du's. Weil wenn der noch einmal den Arm hebt,
hat er keine Frau mehr,
aber ein Auto. Hat er keinen Kopf mehr. Und so war es dann auch.
Tatsächlich.
Ja. Also, er hat dann gesagt, mach mal ein kleines Gebot. Er hat ein kleines Gebot gemacht und der andere hat sich dann nicht mehr getraut, dagegen anzugehen und hat dann gewonnen.
Frauen, oder? So einfach zu durchschauen, wie ein offenes Buch liegen sie da.
Und dazu sage ich nichts ohne meinen Anwalt.
Ja, sensationell. Was ist aus Sicht des Auktionators besser, wenn da 5 so Schwergewichte in einem Raum sind, die auf ein Auto wollen oder nur 2?
Das ist ja selbst erklären, also natürlich die 5. Ja. In dem Moment, wenn das Auto aufgerufen wird oder der Gegenstand, das ist ja nicht nur bei Autos, bei allen Auktionen der Fall, wenn dann die Finger nach oben schnellen und der Auktionator gar nicht so schnell nachkommt mit 100, 105, 110, 115, 120, dann entsteht natürlich diese einzigartige Auktionskamineffekt, nenne ich den immer, dass es nach oben gespült wird. Und wenn es 2 sind, dann ist das theoretisch ausreichend, aber sage ich mal, dieses Feuer fehlt. Am schlimmsten ist es, wenn gar nichts nach oben geht und der Auktionator ist ja im Namen des Kunden berechtigt, mitzubieten. Mhm. Also wenn nichts passiert, sagt der Auktionator 100, passiert nichts, dann sagt er 110. Passiert immer noch nichts, sagt er 120. Er darf halt den Fehler nicht machen, dass er zu hoch geht. Mhm. Sprich, dass diese Reserve oder den Mindestpreis erreicht, weil dann kauft der Auktionator, keinen Witz, den Gegenstand. Das heißt, er muss drunter bleiben. Und wenn halt niemand bietet, dann hat er es versucht und es ist nichts passiert. Mhm. Wenn 1, 2 Leute, und hofft natürlich, weil man als Unerfahrener natürlich nicht durchschaut, ist es jetzt ein echtes Gebot, wenn der Auktionator sagt 100, 110, 120? Oder ist das sogenanntes Chandelier-Bidding, also Kronleuchter bieten? Er sieht irgendwelche Hände am Kronleuchter hängen, sagen wir, und hofft dann, dass irgendjemand dann irgendwann einsteigt. Aber einfache Frage, ja, es ist viel besser, wenn es viel Bieter pro Auto sind, klar.
Okay. Gibt's das, hast du schon mal erlebt, dass irgendeiner im Zuschauerraum saß, der vielleicht mehr oder weniger prominent war, die Hand gehoben hat und alle anderen entnervt aufgegeben und gesagt haben, wenn der mitbietet, brauche ich gar nicht anzufangen?
Nö, weil es ist dann natürlich auch so, wenn jemand der ganz großen Jungs bietet, die gehen in der Zwischenzeit kaum noch selber hin. Die machen das dann am Telefon, Thema, ne?
Ja.
Oder die beauftragen jemanden, die schicken ihren, wie wir es nennen, Car-Guy hin, einfach aus diesen Gründen, weil sie gar nicht wollen, dass jemand weiß, wer sie sind.
Ich glaube, die kommen auch immer mit mehreren Leuten, oder? Zu so Auktionen, dass das dann verteilt ist. Also ich habe das mal gehört, das kann man sogar sagen, das hat Willi Kausen bei mir im Podcast gesagt. Wie heißt der nochmal? Der WhatsApp-Gründer, der Jan Kuhn.
Jan Kuhn.
Der hat sich auch mal eine riesen Porsche-Sammlung inzwischen zusammengesteigert, was natürlich mit den ganzen Milliarden, die er von Facebook bekommen hat, auch leicht ist. Der ist, glaube ich, der hat das mal gesagt, irgendwie, dass er mit 5, 6 Leuten da war und jeder hat irgendwie 3 Autos für ihn ersteigert. Das wird genauso ein Trick.
Ja, also Jan Kuhn ist natürlich ein sehr großer Kunde, nicht nur von uns, sondern von vielen, vielen anderen Händlern und Auktionshäusern. Und der macht das toll.
Ja, gut. Dann mit dem Rest füllen wir den Mantel des Schweigens. Du, wo du gerade sagtest, die Preise sind mal, also dass der Auktionator die Preise hochmacht, dieses Chandelier-Bidding. Da habt ihr auch mal einen kuriosen Fall gehabt, was man, glaube ich, auch im Internet finden kann, wo die Preise in 10 Millionen Schritten hochgegangen sind.
Ach, du meinst den Typ 64, ja, das war
sensationelle Geschichte.
Ja, das war, also nennen wir es mal höflich sensationell. Ja, das war schon die verrückteste Geschichte von allen.
Magst du sie erzählen?
Oder? Ja, also wir hatten ja, ich hatte damals diesen, ich kann nicht sagen ältesten Porsche, sondern war ein Fahrzeug, der praktisch der Großgroßvater des Porsches war. Das war praktisch ein auf VW-Basis aufgebautes Auto. Damals gab es VW ja noch nicht, das hieß damals auch KDF-Wagen. Im Jahr 1939 hat die Firma Porsche einen 3-Wagen gebaut für ein Rennen, was nie zustande kam, nämlich das Rennen Berlin-Rom. Und der Wagen ist auch sehr bekannt unter dem Berlin-Rom, Wagen unter dem Namen. Und eins dieser drei Autos hat überlebt. Und dieses Auto hatte ich in Monterey, sprich Pebble Beach, eingeliefert und war stolz wie Bolle. Und jeder hat mir über Wochen und Monate auf die Schulter geklopft, was für ein Auto, das gibt einen Weltrekord und das ist das Tollste, was es gibt. Und dann kamen wir nach Monterey, das war die größte Kampagne aller Zeiten und eine amerikanische Journalistin fängt an zu schreiben, das sei ein Nazi-Porsche. Und Herr Ferdinand Porsche sei Mitglied der SS gewesen. Und was macht ein ordentliches deutsches Unternehmen mit einem Namen Porsche in so einem Moment? Die sagen, das ist gar kein Porsche. Wie? Ja, das haben wir gebaut, bevor wir Hersteller waren. Zu dem Zeitpunkt waren wir Konstruktionsbetrieb und die Firma Porsche gab es damals noch gar nicht. Okay, dann kam die erste Hälfte der Leute zu uns und haben gesagt, ups, das ist ja gar kein Porsche. Porsche distanziert sich von dem Fahrzeug. Sag ich, nein, das ist nur aufgrund des Artikels, weil... So, Auktion kam, das Auto wird auf die Bühne geschoben, unser Auktionator, damals Holländer, hat eine... bisschen holländisch-englische Aussprache gehabt und sagt 13 Millionen. Und anstatt 13, also 13, hat die Dame, die das Screen Monitoring macht, also die den Betrag eintippt, 30 verstanden und tippt 30 Millionen ein. Und der Raum raunzt. So, was passiert jetzt? Wir hatten eine Reserve, ein Low Estimate bei 17 Millionen. Wenn das Erstgebot 30 ist, was machst du? Du setzt dich auf deine Hände drauf, keine Hand geht mehr hoch, weil jeder, auch der bereit war, 17 zu zahlen, sagt, was, Erstgebot doppelt so hoch? Nee, da bin ich raus. Und dann sagt unser Auktionator 14. Was versteht die Dame? Nach 30 kommt 40, also tippt sie ein 40.
Ja,
und so ging es dann bis 70 Millionen hoch.
Aber haben noch jemand geboten oder
das, nein, der Auktionator? Das war Chandelier. Und unser Auktionator dreht sich rum und sieht auf einmal verflixt, ich habe einen Fehler, da steht 70. War sich aber nicht bewusst, dass vorher schon 4 Fehler waren.
Und dachte, das ist halt der einzige 10 Millionen Schritten hochgeboten.
Genau. Der Raum war Fußballstimmung. Und der Auktionator dreht sich rum, sieht die 70 und sagt, guys, it's nice to put a big number to the screen. I said 17, not 70, 70. Und der Raum fängt an zu buhen. All diejenigen, die gedacht hätten, sie gehen mit, haben gesagt, da geht irgendwas falsch, das ist nicht wahr und haben dann nicht mehr weitergeboten und das Auto wurde leider nicht verkauft.
Tatsächlich eine komplette Nullnummer, ja. Also man kann dann auch nicht nochmal sagen, sorry, alles falsch verstanden, wir fangen nochmal an. Das ist dann, der Zauber ist dann weg.
Das wäre der richtige Schritt gewesen.
Okay.
Also das ist schon mehrfach passiert, dass aus welchen Gründen auch immer ein Fehler passiert, Stromausfall oder ich habe keine Ahnung, es passiert ja.
Gibt es da so einen Knopf, um den Stromausfall herbeizuführen?
Nö, leider nicht, aber oder zum Glück nicht. Aber nee. Ich meine, dann kann man sagen, meine Damen und Herren, es tut mir leid, hier ist ein Fehler passiert. Das wäre eigentlich die richtige Entscheidung gewesen. Ist ein Fehler passiert, hören Sie mir bitte zu. Wir müssen nochmal neu starten. Ich habe mitbekommen, dass ich und die Dame oder die Person, die Screen Monitoring macht, uns missverstanden haben. Wir fangen nochmal neu an.
Hat er nicht gemacht in dem Fall? Und dann, was hat der Verkäufer? Hat sich auch gefreut, oder?
Ja. Natürlich, also das ist natürlich kein Ruhmesblatt.
Das ist ein Nazi-Auto wieder eingepackt.
Ja, das war es eben. Also das war eine Verknüpfung und das war jetzt die Kurzversion. Ich meine, wir müssen sonst den Director's Cut draus machen. Da sind Dinge passiert, die noch nie passiert sind und die aber alle an diesem Auto an diesem Tag passiert sind.
Ist es inzwischen verkauft worden? Oder?
Da kann ich natürlich nicht drüber reden.
Okay. Hinter verschlossener Tür. Passiert das oft eigentlich, dass wenn Autos auf der Bühne nicht verkauft werden, dass danach dann noch Leute kommen und sagen, ich würde ihn doch nehmen?
Ja, klar. Also das ist ein ganz normales Vorgehen. Wenn es auf der Auktion nicht passiert, verkaufen wir in den ersten 48 Stunden meistens nochmal so 40-60% der übrig gebliebenen Autos. Mhm. Und was dann nicht verkauft ist, wird dann meistens zäh.
Okay. Blutet dir manchmal das Herz, wenn so Sammlungen zerfleddert werden? bei Auktionen, also zerfleddert im Sinne von, also es waren mal Sammlungen, die so sehr homogen waren.
Nee, ehrlich gesagt nein, weil ich meine, derjenige, der eine Sammlung aufgebaut hat, hat sich ja was dabei gedacht. Und der, das ist völlig normal, ist, dass solche Leute dann sagen, ja, ich möchte, dass das so erhalten bleibt. Du kannst aber keinem anderen deinen Geschmack aufzwängen oder sagen, das ist jetzt das Richtige. Hm. Jeder hat einen anderen Geschmack. Und ich meine, jeder will natürlich auch sich selber verwirklichen. Also ein großer Teil, warum die Menschen sammeln, ist ja, dass immer wieder was dazu kommt, jeden Tag und jede Woche. Und wenn du auf einmal alles hast, geht dir doch der gesamte Jagdtrieb verloren. Also ein Teil des Ganzen, des Besitzens, ist ja die Jagd im Vorfeld. Und was soll ich mit 40 Autos, die jemand anders toll fand?
Ja, ist was dran. Gibt's ein Auto, wo du sagst, dass das wäre für mich immer der richtige Lottoschein? Also jetzt ein Auto, was du gerne hättest, wo du sagst, das geht so durch die Decke jetzt oder aktuell ist das so der heiße Scheiß des Auktionsgewerbes?
Na gut, das sind mit Sicherheit die moderneren Autos. Das sind die Autos mit kleinen Stückzahlen. Das sind die Autos, die attraktiv, die toll aussehen, also farblich gut zusammengestellt sind. Ich meine, klar, also alles, was Ferrari, alles, was Porsche, alles, was zum Teil Lamborghini, Bugatti, also die großen Namen sind, modernere Autos sind super heiß im Moment. Ich habe vorhin die Big Five von Ferrari angesprochen. Aber die Steigerung ist halt dann noch, wenn es besonders schöne Autos sind. Wir hatten vor kurzem einen weißen Enzo, den wir versteigert haben. Also ein normaler Enzo.
Original weiß? Original ausgeliefert?
Original weiß. Ist
wahrscheinlich der einzige, oder?
Wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, der es war der einzige. Okay. Also in dem Weißton, es gab verschiedene Weißtöne, aber in dem Weißton war es der einzige. Und der hat Weltrekord gemacht.
Ja, so krass, oder? Was da an Geld gedreht wird. Also ich finde, wie gesagt, Auktionen, das ist für mich immer wieder faszinierend zu sehen. Auch allein nur die Ergebnisse zu sehen, aber auch diese Stimmung während der Auktion, das ist also ein beneidenswerter Job.
Ja, danke. Also ich, darum sage ich, es ist schon ein gewisses Privileg, auf so einem internationalen Niveau unterwegs sein zu dürfen. Das bin ich mir auch voll ganz bewusst. Und es macht wahnsinnig Spaß, ist aber ein Job für zwei.
Wie ist das eigentlich mit Rennwagen? Also diese so, ihr habt ja immer in euren Auktionen noch irgendwelche moderneren Formel-1-Autos oder sowas. Siehst du da immer noch große Preissteigerungen, gerade jetzt bei ganz aktuellen Autos mit diesem CURS-System, also mit irgendwie Hybridtechnik? Sagen da auch schon Sammler, wir werden das Ding nie starten können, das ist die äußere Hülle, die schön ist, aber mehr auch nicht?
Ja, beides. Also ich meine, Rennwagen werden natürlich auch eher wie Münzen oder Briefmarken gesammelt. Da ist der Besitz und das Haben und das Hinstellen ein großer Teil davon. Einige der Sammler fahren die Dinger auch. Nur muss man sich natürlich dessen bewusst sein, ein Formel-1-Wagen oder ein moderner Sportwagen, also ich spreche hier von Le Mans oder WEC-Fahrzeugen, die kann ein Normalsterblicher ja gar nicht mehr fahren. Also du kannst in einen Formel-1-Wagen einsteigen, sagen, ab heute fahre ich Formel 1, du kriegst nicht mal die Reifen warm. Das heißt, das ist schon eine echte Herausforderung. Das sind zum Teil aber dann auch Autos, die Sammler dann von Fahrern bewegen lassen, auf Events wie Goodwood oder sonstigen Veranstaltungen. Aber also, ja, um die Frage zu beantworten, wir haben solche Autos regelmäßig in den Auktionen, zum Teil einfach nur als Sammelgegenstand, der nicht mehr gefahren und nicht mehr bewegt wird. Aber zum Teil auch werden die wirklich echt noch bewegt. Vor allem bei Ferrari ist es sehr häufig, weil Ferrari ein eigenes Corsa Clienti-Programm hat. Das heißt, es gibt bei Ferrari eine Abteilung, die nichts anderes macht, als Kunden zu betreuen, die Formel 1 Fahrzeuge haben. Man kann so sagen, auf geht's, ich miete mir meine eigene Rennstrecke. Dann kommen die mit 5, 6, 7 Mann, betreuen dich, werfen das Auto an, gucken, dass das Auto läuft und gut ist. Das ist bei anderen Stellen natürlich deutlich schwieriger.
Bei McLaren oder so, das ist oder Williams, wo sollen die Manpower herholen? Das ist ja nur bei großen Herstellern.
Ja, aber gerade Williams, was du sagst, wir haben jetzt im Mai zwei große Wagen von Nigel Mansell verkauft. Da war ein Williams dabei. Der Ferrari, ganz, ganz tolles Auto. Nigel Mansell ist aus dem Auto ausgestiegen, und hat das Auto geschenkt bekommen und hat das, wie es von der Rennstrecke kam, bei sich hingestellt. Der Williams, ähnlich, aber da war kein Motor drin. Also nicht mal eine Attrappe, sondern einfach nur ein Motorblock. Und das kriegst du nicht mehr zum Laufen, weil Renault 10-Zylinder, schwierig.
Muss man lange bei eBay auf Sofortkaufen drücken, um sich das Ding zusammenzustellen. Ja. Sensationell, kommen wir zu meiner letzten Frage. Du kennst sie, die letzten 50 Liter Sprit. In welchem Auto und auf welcher Strecke würdest du sie verfeuern, wenn das Rohöl ausgeht?
Ich glaube, mit einem 275 GTB Ferrari. Komischerweise mache ich die GTB 2, also die 2, lieber als die 4er. Und die Strecke wäre wahrscheinlich Applecross. In Schottland eine kleine Bergstraße, die auf eine Halbinsel führt. Und einfach das Schönste ist, was ich je gesehen habe. Wer jemals in Schottland ist, bitte Applecross fahren.
Bitte im 275er Ferrari. Markus Göring, vielen Dank.
Herzlichen Dank, Carsten.
Das war Markus Göring und wenn ihr ihn auch noch sehen wollt, dann empfehle ich euch mein Gespräch auf meinem YouTube-Kanal, das ich in den Shownotes nochmal verlinkt habe. Und außerdem habe ich nochmal zu den teilweise überraschenden Auktionsergebnissen im November in München verlinkt. Da ist ja diese chinesische BMW-Sammlung unter den Hammer gekommen und da waren doch einige Ergebnisse weit über den Erwartungen. Danke für euer Interesse. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin schaut vielleicht nochmal in die Ecken eurer Garagen, ob da vielleicht noch der eine oder andere Supersportwagen verstaubt rumsteht und bleibt gesund.
Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.